Ich hoffe, dass es unser Herzenswunsch ist. Und ich denke, deswegen kommen wir auch zur Bibelstunde, damit unser Herz fest wird, damit wir in Gottes Wort gewurzelt sind und dass wir in jeder Situation unseres Lebens erkennen dürfen, erkennen können, was Gottes Wille für uns ist. Und das offenbart er in seinem Wort. Und deswegen kommen wir auch zur Bibelstunde, um sein Wort zu lesen. Ich hoffe, dass das auch unser Motiv war, unser Beweggrund war, hierher zu kommen, trotz vielen Störungsfaktoren wie zu heiß draußen oder auch die WM. Alles Mögliche kann im Wege stehen, aber wir wollen im Wort Gottes fest werden. Lass uns zum Gebet aufstehen. Danke dir, Vater im Himmel, dass du dich uns offenbarst. Das tust du in deinem Wort, das hast du durch deinen Sohn getan. Das hast du ganz eindrücklich getan, sodass wir es nicht übersehen können, nicht überhören können. Danke dir dafür, dass du durch deinen Heiligen Geist, den du uns gesandt hast, zu uns sprichst und uns unterweist in deinem Wort. Danke, dass du nicht aufhörst, an uns zu arbeiten, an uns dein Werk zu verbringen. Danke, dass du auch diese Bibelstunde nutzt und gebrauchst, dass wir hineinschauen in dein Wort, es studieren und uns gegenseitig ermutigen, gegenseitig Trost zusprechen und offen sind für die Korrektur untereinander und die Korrektur durch deinen Geist in unserem Herzen. Wir bitten dich, dass du das bewirkst. Öffne unsere Ohren, öffne unsere Herzen für dein Reden. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. In der Bibelstunde sind wir mitten in einem Geschehen, das sich kontinuierlich aufbaut. Das heißt, es werden immer mehr Emotionen aufgeschaukelt und auch immer mehr Fragen tauchen auf. Und ich wollte euch mal so ein bisschen herausfragen, eine Frage, die letztes Mal übrigens auch schon kurz angeschnitten wurde oder beantwortet wurde. Dennoch wollte ich das nochmal fragen. Welches Ereignis war so eindeutig als Anlass zu sehen, dass die Juden öffentlich suchten, Jesus zu töten? Welches Ereignis war das? Genau, David merkt zu Recht an, das war die Heilung eines langjährig Kranken, der 38 Jahre lang krank war. Die Heilung, und das Besondere an dieser Heilung war, dass es am Sabbat geschah. Das veranlasste die Juden, gegen Jesus Mordpläne zu schmieden. Und wir befinden uns jetzt in diesem Kapitel schon circa ein Jahr später, als das Ereignis geschah, wo die Juden beschlossen, Jesus zu töten. Es ist ungefähr ein Jahr später, befinden wir uns auf dem Laubhüttenfest. Und wir sehen, dass das Volk, das sich da in Jerusalem versammelt hatte zum Laubhüttenfest, es sind die Bewohner Jerusalems natürlich, aber es sind auch sehr viele, die aus ganz Israel dorthin gezogen sind, also als Pilger zu diesem Fest gekommen sind. Und somit ist das, sage ich mal, ein buntes Volk, das da zusammen ist. Da sind Leute, sehr viele wie Jesus, aus Galiläa und aus den umliegenden Ortschaften in Judäa, vielleicht auch aus Samarien, das wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass das eine wirklich bunt gemischte Menge ist. Wir wissen aus den Versen davor, dass die ganze Familie Jesu dahin gezogen ist, zumindest seine Brüder werden ausdrücklich erwähnt. und Jesus erst später zu diesem Fest kommt. Wir haben aus den Versen gelesen, dass alle schon Jesus suchen. Ja? Sie warten, er muss zu diesem Fest erscheinen, er ist aber nicht da. Und so suchen ihn, wir lesen das von den Juden, und fragen, wo ist er? Und erst in der Mitte der Woche kommt Jesus dann auch, zieht heimlich zu diesem Fest und dann finden sie ihn. Das ist auch nicht schwer, weil er öffentlich im Tempel auftritt und dort lehrt. Und was das Thema ist oder was alle Menschen in diesem Zeitpunkt sprechen, ist, sie beißen sich die Zähne aus daran, wer ist Jesus? Ist Jesus der Christus? Oder ist es ja nicht? Und die Juden, zumindest die führenden Juden, davon lesen wir, haben zu diesem Zeitpunkt schon einen Entschluss gefasst, Jesus umzubringen. Für sie ist der Entschluss schon fest. Sie suchen nur nach Argumenten, um Jesus zu beseitigen, um es vielleicht nicht in aller Öffentlichkeit zu tun, da haben sie noch Respekt vor dem Volk, aber dennoch suchen sie nach einem Ereignis, das eine günstige Situation sozusagen, um Jesus zu überführen. Und Jesus sagt, und das lesen wir zum Schluss, diese Verse, die wir davor betrachtet haben, sagt Jesus, ihr urteilt nach dem äußeren Schein, richtet ein gerechtes Urteil. Da sind wir letztes Mal stehen geblieben und heute lesen wir weiter ab Vers 25. Und ich möchte diesen Abschnitt, werden drei Abschnitte sein in diesem Abschnitt, den wir heute betrachten wollen. Und zwar geht es als erstes darum, um diese alles entscheidende Frage, ist Jesus der Christus? Wenn doch, aber nein, es kann nicht sein. So ist in etwa das Thema dieses nächsten Abschnitts. Wir lesen ab Vers 25. Da sprachen etliche von den Juden, aus Jerusalem, ist das nicht der, den sie zu töten suchen? Und siehe, er redet öffentlich und sie sagen ihm nichts. Haben etwa die Obersten wirklich erkannt, dass dieser in Wahrheit der Christus ist? Doch von diesem wissen wir, woher er ist. Wenn aber der Christus kommt, so wird niemand wissen, woher er ist. Da rief Jesus, während er im Tempel lehrte, und sprach, ja, ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. Und doch bin ich nicht von mir selbst gekommen, sondern der ist wahrhaftig, der mich gesandt hat, den ihr nicht kennt. Und ich kenne ihn, weil ich von ihm bin und er hat mich gesandt. Da suchten sie ihn zu ergreifen, aber niemand legte die Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Viele aber aus der Volksmenge glaubten an ihn und sprachen, wenn der Christus kommt, wird er wohl mehr Zeichen tun als die, welche dieser getan hat? Die Pharisäer hörten, dass die Menge diese Dinge über ihn murmelte, darum sandten die Pharisäer und die obersten Priester Diener ab, um ihn zu ergreifen. Da sprach Jesus zu ihnen, noch eine kleine Zeit bin ich bei euch, und dann gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen und nicht finden, und wo ich bin, dorthin könnt ihr nicht kommen. Da sprachen die Juden untereinander, wohin will er denn gehen, dass wir ihn nicht finden sollen? Will er etwa unter den Griechen Zerstreuten gehen und die Griechen lehren? Was ist das für ein Wort, das er sprach, ihr werdet mich suchen und nicht finden, und wo ich bin, dorthin könnt ihr nicht kommen. Bis hier erstmal. Also im Vers 25 taucht es schon mal auf, da sprachen etliche von Jerusalem. Also das sind wirklich die Einwohner Jerusalems. Und davor sprach Jesus zu der Menge, aber den Jerusalemitern, also den Leuten aus Jerusalem, ist bekannt, das hat sich herumgesprochen, dass der oberste Rat der Juden beschlossen hat, ihn zu töten. Das wissen die. Das haben sie gehört. Und deswegen sagen sie, ist das nicht der, den sie töten suchen? Und siehe, er redet öffentlich und sie sagen ihm nichts. Haben etwa die Obersten wirklich erkannt, dass dieser in Wahrheit der Christus ist? Also wir sehen, dass hier so ein Zwiespalt entstanden ist, und sie fragen, obwohl wir, wenn wir die Verse davor in Erinnerung haben, dann sagt Jesus, ich tue gute Werke unter euch und ihr sucht mich zu töten. Und die Menge sagt, du hast einen Dämon, keiner will dich, sucht dich zu töten. Wahrscheinlich sind das einige Leute, die nicht involviert sind oder mit dieser Frage nicht konfrontiert wurden, dass Jesus, sag ich mal, dass der Rat der Juden beschlossen hat, ihn umzubringen. Aber hier sind es einige aus Jerusalem, denen dieser Gedanke bekannt ist und sie geben ihn preis. Aber es ist in diesem Fall hier nicht eine Frage, die sie stellen, sozusagen, haben dann unsere Führenden des Volkes plötzlich umgedacht? Haben sie trotzdem in Jesus Christus den Messias erkannt? Nein. Sie argumentieren, von diesem wissen wir, woher er kommt. Wenn aber der Messias kommen wird, wird niemand wissen, woher er kommt. Das hat sich sozusagen unter dem Volk herumgesprochen. Und wie gesagt, das ist hier keine Frage, die Sie stellen, sondern das ist ein Argument, unter anderen Argumenten, Jesus nicht als glaubwürdig anzuerkennen, sondern vielmehr sollte man ihn als Hochstapler anerkennen. Und Sie haben dafür einige Argumente. Die haben wir zum Beispiel im Vers 15. Da heißt es, wie lehrt dieser? Der hat doch nicht studiert. Wie kann er so die Schrift auslegen? Man konnte an seiner Lehre erkennen, er vertritt keine der rabbinischen Schulen, wo ein Rabbiner dann halt Jünger um sich hat und sozusagen lehrt. Und jeder Jude oder Nachfolger eines Rabbis, bei seiner Lehre konnte man sofort feststellen, welcher Rabbi da gelehrt hat. Wer ist sein Lehrer? Bei Jesus konnte man feststellen, dass es nicht durch eine rabbinische Brille gepredigt hat, sondern er hat das Wort Gottes so gelesen und ausgelegt, als einer, der die Schrift kannte, ohne einen Einfluss von der Seite zu haben, ohne eine gewisse Richtung, Auslegungsrichtung einzuschlagen. Und er lehrte mit Autorität. Aber das fiel auf. Und somit haben sie ein Argument gegen ihn, er hat nicht bei den Rabbinern studiert. Zweitens, die obersten Juden glauben auch nicht an ihn. Also das lesen wir später in Vers 48. Drittens, seine Herkunft oder seine Abstammung, richtiger gesagt, ist uns bekannt. Sie kennen seinen Vater und seine Mutter, seine Familie, vielleicht auch seine Brüder. Und viertens, Jesus kommt aus Galiläa, woher kein Prophet und schon gar nicht der Messias kommen kann. Das lesen wir dann später auch in den Versen 40 und 41. Also sie haben schon ihre Meinung gebildet und haben ihre Argumente schon parat. Deswegen ist das Volk auch schon gewisserweise manipuliert worden. Und auch sie greifen schon immer wieder einen Gedanken auf und sagen, wenn der Messias kommen wird, wird keiner wissen, woher er kommt. Von diesem aber wissen wir, woher der kommt. Also kann es nicht der Messias sein. Und daraufhin sagt Jesus in den Versen 28 bis 29, da rief Jesus, der im Tempel lehrte, Ihr meint mich zu kennen und zu wissen, woher ich komme. Aber ich bin nicht im eigenen Auftrag gekommen. Es gibt einen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wahre. Und der ist glaubwürdig. Gott. Doch den kennt ihr nicht. Ich hingegen kenne ihn. Denn ich komme von ihm. Er ist es, der mich gesandt hat. Jesus greift diese Diskussion um seine Person auf und sagt, ja, stimmt, ihr kennt mich, wisst, woher ich komme. Ihr kennt meine Familie, meine irdische Familie, das kennt ihr alle. Aber ihr kennt nicht den, der mich gesandt hat, Gott. Das ist ein klarer und deutlicher Anspruch, den Jesus hier stellt, dass er göttlichen Ursprungs ist, dass er von Gott kommt, von ihm gesandt ist, Gottes Lehre weitergibt. Und das hat Jesus immer versucht, ganz klar und deutlich auszusprechen. Und zumindest die Schriftgelehrten, die in der Schrift kundig waren, und die Pharisäer, sie erkannten sofort, worauf Jesus anspielt hier. Sie haben das auch sofort erkannt, dass Jesus hier meint, dass er von Gott kommt, also der Messias ist. Und deswegen kommt auch die Reaktion. Daraufhin lesen wir sofort. Vers 30, da suchten sie ihn zu ergreifen. Aber niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Genau das ist sehr prägnant für diesen Abschnitt, den wir heute durchnehmen wollen, ist immer dieser Gedanke, sie suchen ihn zu ergreifen, weil er nicht der Messias sein darf oder weil er an den Augen der Juden einfach ein Verführer, ein Hochstapler ist. Aber Gott ist souverän und hält seine Hand über ihn. Und keiner kann die Hand an ihn legen. Das ist sehr prägnant für diesen Abschnitt hier. Und das ist Gottes Souveränität. Für jeden Menschen und für jedes Ereignis hat Gott seine Zeit. Und das dürfen wir für uns auch mitnehmen. Wir dürfen wissen, dass Gott alles in seinen Händen hält und für alles seine Zeit hat. Und jemand hat das so formuliert, wir sind unbesiegbar, solange unser Auftrag noch nicht erledigt ist. Also wir werden nicht sterben, bevor unser Auftrag erledigt ist, mit anderen Worten. Und wie gesagt, mehrfach in diesem Abschnitt wird immer wieder erwähnt, dass Jesus im Bewusstsein seiner von Gott gesetzten Zeit handelt. Und wir sehen das ganz besonders eindrücklich hier in diesem Ereignis, dass er erst heimlich zum Fest geht und dann aber öffentlich auftritt, in aller Öffentlichkeit, im Tempel. Und er ruft und er lehrt, er versteckt sich nicht. Aber es gibt Situationen, wo er im Hintergrund handelt, im Versteckten handelt, und das tut er immer in Abstimmung mit dieser von Gott, ihm, vom Vater ihm gegebenen Zeit. Und dann kommen wir zu einem sehr markanten Abschnitt, ab Vers 33 bis 36, und da sprach Jesus zu ihnen: Noch eine kleine Zeit bin ich bei euch und dann gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen und nicht finden. Und wo ich bin, dorthin könnt ihr nicht kommen. Da sprachen die Juden untereinander: Wohin will er denn gehen, dass wir ihn nicht finden sollen? Will er etwa zu den unter den Griechen Zerstreuten gehen und die Griechen lehren? Was ist das für ein Wort, das er sprach? Ihr werdet mich suchen und nicht finden, und wo ich bin, dorthin könnt ihr nicht kommen. Auch hier spricht Jesus von einem Zeitpunkt, der ihm gegeben ist, und er spricht davon von einer kurzen Zeit, eine kleine Zeit bin ich bei euch. Also solange seine Zeit noch war, so lehrte er und rief das Volk zu sich, er rief sie zur Gnade Gottes. Und das ist sehr prägnant, dass Jesus immer noch ruft. Er weiß um die Ablehnung im Volk, er weiß, dass sie ihn zu töten suchen, und dennoch ruft er das Volk. Und schon hier sehen wir, sie suchten ihn. Ja? Sie suchten ihn am Anfang der Woche und fanden ihn nicht. Und später fanden sie ihn, weil er zum Fest gekommen war. Aber es wird einen Zeitpunkt geben, wo sie ihn suchen werden und nicht finden werden. Und da sagt er auch, ihr werdet mich suchen und nicht mehr finden. Und er spielt hier auf das prophetische Wort in Jesaja 55, Vers 6 an. Da heißt es, lass uns mal das aufschlagen. Jesaja 55, Vers 6. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist, ruft ihn an, während er nahe ist. Also das möchte ich Ihnen ganz eindringlich und deutlich sagen. Ich bin noch eine kleine Zeit bei euch, aber es wird eine Zeit kommen, wo ihr mich suchen werdet und ihr werdet mich nicht finden. Was meint ihr damit? Ihr werdet mich suchen und nicht finden. Wir wissen, dass er auch später noch im Vers, im Kapitel 8, Vers 52 sagt, Vers 21 war das, 8, Vers 21. Nun sprach Jesus wiederum zu ihnen, ich gehe fort und ihr werdet mich suchen und ihr werdet in eurer Sünde sterben. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. Also diese Aussage hat zweierlei Bedeutung. Zum einen, so wie ihr unbußfertig und ablehnend, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Und zweitens spielt er auch auf seine Himmelfahrt an. Und dort können sie sozusagen ihm nicht folgen, in ihrem unbußfertigen Zustand. Und wir sehen, dass die Juden jetzt zueinander folgendermaßen sprechen. Wohin will er denn gehen, dass wir ihn nicht finden sollen? Also diesen Vers könnten wir so etwas verstehen, dass sie in einem Sarkasmus sprechen, so sarkastisch meinen und sagen, ja, will er etwa, also hier in Jerusalem wird er nicht angenommen, will er etwa in die Zerstreuung gehen, also das heißt, in der Umgebung Israels, die anderen Länder, da waren Juden in der Zerstreuung. Und bei den Juden, die jetzt in Jerusalem wohnten, waren diese Leute in Verachtung, weil sie nicht im verheißenen Land wohnten und schon gar nicht in Judäa. Und dementsprechend waren diese Leute, die, sag ich mal, außerhalb Jerusalems, Israels wohnten, besonders anfällig für alle möglichen Verführer. Und somit meinen sie das sarkastisch. Dort wollen wir auch gar nicht erst hingehen, sozusagen. Da können wir auch nicht folgen. Will er etwa dahin gehen und dort evangelisieren? Oder vielleicht sogar, wenn diese ihn ablehnen, sogar noch zu den Heiden gehen, also unter den Griechen predigen? So in etwa können wir diese Verse verstehen, dass Juden eher so dieses ein Gegenargument aufbringen und sagen, wir verstehen es nicht. Was ist das für ein Wort, das er sprach, ihr werdet mich suchen und nicht finden, und wo ich bin, dorthin könnt ihr nicht kommen. Es ist interessant, dass der Evangelist Johannes diesen Satz immer wieder wiederholt. Das ist ein sehr markanter Satz, der die Situation des Volkes damals deutlich beschreibt. So war ihre Haltung und so wird sich das dramatischerweise bewahrheiten. Als Jesus gekreuzigt, auferstanden und in den Himmel gefahren war, war sozusagen sein öffentliches Auftreten in Israel vorbei. Unter den Juden war das vorbei. Sie konnten ihn nicht mehr reden, nicht mehr hören, nicht mehr ihn fragen, nicht mehr ihm folgen. Und was interessant ist, ich kann jetzt die Bibelstelle nicht zitieren, aber den Gedanken gibt es in der Bibel, dass davon geschrieben ist, dass diese Generation, die gegenwärtige Generation, die Jesus erlebt hat, die seine Wunder erlebt hat, die erlebt hat, wie Jesus so klar und deutlich sich als Messias identifiziert hat und ihn trotzdem abgelehnt haben, für diese Generation gab es keine Errettung. Denn sie haben ein öffentliches, wirksames Wirken Gottes, ein offensichtliches Wirken Gottes abgelehnt und die Gnade verstoßen, abgestoßen. Und so gibt es für sie keine Rettung. Da gibt es natürlich gewisse Auslegungsspielräume, was darunter zu verstehen ist. Aber wir sehen aus der ganzen Geschichte, wie viele von den Nachfolgern Jesu als solche gezählt werden, dann sind das wirklich einzelne Personen, obwohl ein großes Volk seine Gegenwart und seine Wunder erlebt hat. Wir kommen zum nächsten Vers, zum nächsten Abschnitt und da lesen wir folgende Worte. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Also dieser Vers 39 ist ein erklärender Vers, den Johannes hier einfügt, als Erklärung für die Aussagen, die Jesus in die Versen 37 und 38 hier ausruft. Und das ist ein sehr deutliches Rufen, Jesu, dass sie zu ihm kommen, das lebendige Wasser holen. Wir haben Versen davor gelesen, also ein Kapitel davor, wo Jesus sagt: Ich bin das Brot. Ihr müsst mich essen, um zu mir zu gehören, ja, sozusagen, um gerettet zu werden. Müsst ihr mich essen. Und hier heißt er: Hier, ich bin das Wasser. Ich gebe das Wasser. Ihr müsst dieses Wasser trinken, um gerettet zu werden. Auf diese Verse möchte ich nicht näher eingehen, weil das Dennis macht in seiner Einleitung zum Gebet und da wird er uns auch einige Gebetsanliegen und auch einige Einwendungen formulieren. Somit möchte ich das nur kurz anschneiden und weitergehen ab Vers 40. Ab Vers 40 lesen wir, dass hier in diesem Abschnitt nach wie vor an Jesus, an der Person Jesu sozusagen scheiden sich die Geister. An Jesus, an der Person Jesu scheiden sich die Geister. Wir lesen ab Vers 40. Viele nun aus der Volksmenge sagten, als sie das Wort hörten: Dieser ist wahrhaftig der Prophet. Andere sprachen: Dieser ist der Christus. Andere aber sagten: Kommt der Christus aus Galiläa? Sagt nicht die Schrift, dass der Christus aus dem Samen Davids kommt und aus dem Dorf Bethlehem, wo David war? Es entstand nun seinetwegen eine Spaltung unter der Volksmenge. Und etliche von ihnen wollten ihn ergreifen, doch legte niemand Hand an ihn. Nun kamen die Diener zu den obersten Priestern und Pharisäern zurück, und diese sprachen zu ihnen: Warum habt ihr ihn nicht gebracht oder warum habt ihr ihn nicht verhaftet? Die Diener antworteten: Nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Da antworteten ihnen die Pharisäer: Seid auch ihr verführt worden? Glaubt auch einer von den Obersten oder von den Pharisäern an ihn? Aber dieser Pöbel, der das Gesetz nicht kennt, der ist unter dem Fluch. Da spricht zu ihnen Nikodemus, der bei Nacht zu ihm gekommen war und der einer der ihren war: Richtet unser Gesetz einen Menschen, es sei denn, man habe ihn zuvor selbst gehört und erkannt, was er tut? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Bist du etwa auch aus Galiläa? Forsche nach und sieh, kein Prophet ist aus Galiläa hervorgegangen. Und so ging jeder in sein Haus. Wir sehen, dass Jesus hier eine sehr außergewöhnliche Einladung ausgesprochen hat, zu ihm zu kommen, um das lebendige Wasser zu trinken. Und wir müssen uns das so vorstellen, dass das öffentlich auf einem Fest geschieht. Und Dennis wollte da noch ein bisschen näher darauf eingehen, was an diesem Fest normalerweise so geschah. Das ist in der Bibel wird darüber nicht berichtet, wie die sozusagen der Ablauf dieses Festes war. Aber dieses Fest hatte gewisse markante Handlungen, oder sage ich mal, es waren sozusagen einige Geschehnisse, die dort immer wieder gemacht wurden an diesem Fest, an diesem Lobhüttenfest. Und daraufhin, auf dieses Geschehnis hin, baut Jesus auch auf. Und deswegen lädt er auch ein. Und das tut er so eindringlich, so prägnant, dass viele sagen, als sie das gehört haben: Das ist wahrhaftig ein Prophet. Diese Worte sind wahrhaftig von einem Propheten gesprochen. Weil sehr vieles auf diesem Fest sich mit dem lebendigen Wasser, mit dem Wasser, das Gott schenkt, zusammenhing. Sozusagen an diesem Fest hat man das auch symbolhaft sozusagen dargestellt. Und sie sagen dann auch Folgendes: Dieser ist ein Prophet, dieser ist der Messias. Aber dann kommt sofort das Argument: Kommt denn der Christus aus Galiläa? Wir kennen doch, woher Jesus kommt. Also kann er nicht der Messias sein? Und dann zitieren sie hier die Schrift. Sagt nicht die Schrift, dass der Christus aus dem Samen Davids kommt und aus dem Dorf Bethlehem, wo David war? Und wir kennen alle diese Stelle, die davon berichtet. In Micha 5, Vers 1, da lesen wir: Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel, wer der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Also zum einen kennen sie, woher Jesus kommt und wer seine Eltern sind. Aber zum anderen haben sie nicht nachgeforscht. Sie haben nicht nachgeforscht, dass diese Bibelstelle sich an Jesus wirklich erfüllt hat. Dass Jesus in Bethlehem zur Welt gekommen ist und von dem Haus Davids abstammt. Und das zeichnet nur seine Menschwerdung hervor. Aber in einem Punkt haben sie auch recht. Wir werden nicht wissen, woher er kommt. Spricht davon, und das lesen wir in diesem Vers, Micha 5, Vers 1, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Also göttlichen Ursprungs. Das sagt dieser Text auch ganz klar hervor. Und deswegen kennen sie ihn nicht, weil sie Gott nicht kennen. Und wir lesen ab Vers 43, es entsteht eine Spaltung unter dem Volk. Auch hier müssen wir immer wieder verstehen, dass hier immer wieder von den Juden die Rede ist und von dem Volk die Rede ist. Und da differenziert Johannes, in diesem Sinne meint er immer wieder, wenn er von den Juden spricht, dann spricht er von den führenden Juden und explizit, weil hier auch Nikodemus in Erwähnung kommt später, spricht er von dem Hohen Rat. Der Hohe Rat war mehrheitlich zu der Zeit Jesu aus von den Pharisäern und eine geringe Zahl oder weniger vertreten waren die Sadduzäer, das waren die Priester sozusagen. Die Priester waren die Nachkommen, oder sag ich mal, die Sadduzäer waren eher priesterlichen Abstammung und dann gab es noch die Partei der Pharisäer. Und der Hohe Rat hatte größtenteils Pharisäer in ihren Reihen. Aber es waren ja nicht alle Pharisäer in diesem Hohen Rat. Und dann gab es auch noch das Volk, das einfache Volk sozusagen. Und wir müssen noch, wie ich anfangs sagte, war das sozusagen ein großer Teil von denen waren Pilger aus den umliegenden Gegenden und die Bewohner Jerusalems. Und so entsteht eine Spaltung unter dem Volk, weil das Volk immer wieder sieht, das ist doch eindeutig der Prophet. Aber die Juden ärgert das, die führenden Juden ärgert das, dass unter dem Volk so eine Meinung entsteht, dass so ein Eindruck entsteht. Und so lesen wir auch weiterhin, und etliche von ihnen wollten ihn ergreifen. Doch keiner legte die Hand an ihn, weil seine Zeit noch nicht gekommen war. Und nun kommen auch die Tempelwache kommt zurück mit leeren Händen. Die haben ihn nicht mitgebracht. Und auf die Frage, warum sie ihn nicht mitgebracht haben, sagen diese, nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. So klar, so deutlich und so mit Autorität, sodass keiner ihn wagte zu ergreifen. Und man vermutet sogar, dass diese Tempelwache, die eher keine Sklaven waren, sondern eher Bedienstete am Tempel. Man weiß nicht ganz genau, aber zum Teil meint man sogar, dass es Leviten waren, die gewisserweise dort auch diese Funktion hatten als Tempelwache. Und diese Leviten sozusagen auch eine gewisse Entscheidungsfreiheit oder solche Meinungsfreiheit hatten auf jeden Fall. Und somit sie selbst diese Reden gehört haben und nichts daran befunden hätten, warum man Jesus hätte verhaften sollen. Das war das eine, aber das andere wissen wir ganz klar, dass seine Zeit noch nicht gekommen war. Keiner konnte ihn ergreifen. Aber hier geben diese Tempelwache gibt ganz klar ein Zeugnis, wir sind überwältigt von dieser Lehre. Nie hat einer so geredet wie dieser. Aufgrund seiner Reden können wir ihn nicht verhaften. Da antworten ihnen die Pharisäer, seid auch ihr verführt worden. Glaubt doch einer von den Obersten oder sogar von den, so kann man diesen Text lesen, oder sogar von den Pharisäern einer an ihn. Also wir sehen, dass sie alles an ihrer Einstellung, an ihrer Erkenntnis, an ihrer Auslegung messen. Also wenn keiner von den Obersten, von den Priestern, und sogar keiner von den Pharisäern an ihn glaubt, dann kann das nicht stimmen, was er sagt. Dann seid ihr nur verführt worden. Das soll uns dieser Text gewisserweise verdeutlichen. Aber dieser Pöbel, der das Gesetz nicht kennt, der ist unter dem Fluch. Und diese Aussage stimmt zum Teil, dass im Gesetz auch so stand, dass wer nicht mein Wort bis ins Detail befolgt, der ist verflucht. Und daraufhin haben die Pharisäer sozusagen auch ihre Lehre aufgebaut, dass sie das Gesetz möglichst im Detail halten wollten. Aber sie haben das so ausgearbeitet, das war so detailreich, dass sie durch diese Details sozusagen auch die wesentlichen Dinge im Gesetz versuchten zu umgehen oder anders zu deuten oder anders zu erklären. Aber hier sagen sie, dass das Volk verflucht ist, weil sie das Gesetz nicht kennt und sozusagen auf den fahrenden Zug aufspringt, weil hier ein Verführer sie verführt. Aber hier springt Nikodemus ein und das ist bemerkenswert. Da spricht zu ihnen Nikodemus, der bei Nacht zu ihm gekommen war und der einer der ihren war. Richtet unser Gesetz einen Menschen, es sei denn, man habe ihn zuvor selbst gehört und erkannt, was er tut? Also, es ist interessant, dass hier der Nikodemus es wagt, in dieser Runde des Hohen Rates zu sagen, wir handeln hier falsch, wir handeln hier gegen unser eigenes Gesetz und gegen unsere eigenen Prinzipien. Und das Gesetz hat ganz klar vorgeschrieben, dass keiner verurteilt werden durfte. Es sei, man habe ihn zuerst gehört, seinen Standpunkt gehört und erst festgestellt, was er getan hat. Und dann aufgrund der Aussage des Gesetzes durch die Gesetzeskraft, dann ein Urteil zu sprechen. Und das macht Nikodemus hier zu Recht. Er tritt hier sozusagen für Jesus ein. Aber hier wenden die Juden sozusagen einen Kunstgriff an, einen Kunstgriff der Rhetorik und sagen, bist du etwa auch aus Galiläa? Forsche nach und sieh, kein Prophet ist aus Galiläa hervorgekommen. Ich habe das hier so herausgelesen bei einem Ausleger. Wenn man jemandes Meinung oder Überzeugung abfertigen will, muss man ihn nur in die Nähe einer anrüchigen Person oder einer Gruppierung rücken. Dann muss man nicht weiter fragen, was er denkt oder urteilt. Das heißt, sozusagen als Beispiel, was? Du behauptest, die Frau müsse dem Mann untertan sein? Bist du etwa ein Taliban? Also so versucht man durch so eine Argumentation diese Situation zu lösen und sagen, darüber diskutieren wir es gar nicht. Bist du etwa auch aus Galiläa? Lies in den Schriften und du siehst, dass kein Prophet aus Galiläa gekommen ist. Und da sind sie übrigens auch nicht fair, weil es war ein Prophet aus Galiläa gekommen, nämlich Jona, war einer aus Galiläa. Aber sie interessiert die Wahrheit gar nicht. Die Juden interessiert die Wahrheit überhaupt nicht. Für sie ist es nur wichtig, Argumente zu finden, um Jesus zu beseitigen. Sie haben ihren Beschluss gefasst. Und das ist prägend für diesen Abschnitt. Und sozusagen als Ironie des Ganzen lesen wir Vers 53. Und so ging jeder in sein Haus. Das heißt, die Fragen sind ungelöst, jeder hat seinen eigenen Standpunkt und man ist sich immer noch nicht schlüssig, ist Jesus der Christus? Das laut den führenden Juden darf nicht sein. Aber das Volk, hören wir immer wieder, sie glauben an ihn, seine Aussagen. Hauptsächlich glauben sie ihn anhand seiner Werke, seiner Wunder, aber auch seine Reden sind so klar, so überzeugend, dass sie an ihn immer wieder glauben. Ja, ich möchte das so stehen lassen. Sie glauben immer wieder ansatzweise, aber diese wirkliche Entscheidung für Jesus Christus, das, was Petrus formuliert, und das haben wir Kapitel davor gelesen, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Du bist der Christus. Zu dieser Erkenntnis sind nur einige Personen gekommen, einige wenige. Das Volk ist nicht weitergekommen als im Glauben immer wieder, dass es wäre gut, so einen, der Wasser zu Wein macht, der Brot vermehrt. So einen als König zu haben, das wäre gut. Das muss der Messias sein. Soweit reicht ihr Glaube. Weiterhin dann auch wiederum nicht. Ich möchte nur noch einige Punkte als Anwendung und Herausforderung für uns aus diesem Vers nehmen. Das eine ist, wo Jesus sagt, ich bin noch eine kleine Zeit bei euch, und wo er darauf hinweist, was in Jesaja steht, sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Denn es kommt eine Zeit, wo ihr mich suchen werdet und nicht finden. Den Herrn zu suchen, solange er zu finden ist, das ist eine deutliche Warnung, die Gnadenzeit, die Gott uns schenkt, nicht zu verachten und ungenutzt verstreichen zu lassen. Das ist eine Anwendung, eine Herausforderung für uns, sich das immer wieder vor Augen zu halten. Zum einen ist es, und das zeigt uns immer das Volk, das hin und her schwankt und wegen der Person Jesu sozusagen gespalten ist, das ist für uns ganz wichtig, bibelfest zu sein. Das heißt, fundiert in der Schrift zu sein, um nicht gerade in der heutigen Zeit, in der Verführung der heutigen Zeit, in der Verführung, die sich sehr, sag ich mal, sehr versteckt breit macht und sozusagen auch die Gemeinde unterwandert, dass wir da nicht verführt oder manipuliert werden. Dafür müssen wir in der Schrift fundiert sein. Wir sehen auch hier die Pharisäer, die sich dafür auszeichneten, dass sie wirklich im Gesetz sich sehr gut auskannten. Und dennoch merken wir, dass hier und da Fehler sich eingeschlichen haben, weil sie das aus ihrer eigenen Brille sozusagen ausgelegt haben und nicht wirklich vom Geist Gottes getrieben wurden. Und Punkt 3 als Anwendung und Herausforderung. Es liegt nicht an Mangel an Indizien oder Beweisen, sondern es liegt am Unwillen des Menschen, dass er den Sohn Gottes nicht erkennt. Ich denke, das trifft immer wieder auch zu, dass wir oft Bibelstellen auch gleich mal uns so auslegen, wie sie uns passen. Wir haben einige Beweise, wir haben einige Indizien und dennoch sind wir oft, unser Herz ist so manipulierbar sozusagen, und wir suchen unseren Standpunkt, den wir haben, dann doch irgendwie zu rechtfertigen und ziehen dann irgendwie an Haaren irgendwelche Bibelstellen dazu. Aber hier zeigt es ganz deutlich, dass die Juden ganz klar Beweise und Indizien hatten. Jesus Christus ist der Messias, ist der von Gott Verheißene, und dennoch darf es nicht wahr sein. Und so ging jeder in sein Haus. Amen.